Wir sehen in Johannes 17 auf verschiedene Weise einen gewissen Aufbau. Man kann das unter verschiedenen Aspekten sehen, diese Einteilung oder der Aufbau. Aber sicher ein Höhepunkt ist die Fürbitte um Einheit, um das Einssein. Wir haben schon verschiedene Höhepunkte gesehen. Ein Stichwort ist die Herrlichkeit, ein ganz zentrales Thema. Die Herrlichkeit in diesem Kapitel, dann ebenfalls ein zentrales Thema ist die Heiligkeit oder Heiligung. Und das wird so zentral auch erwähnt, weil das eine unabdingbare Voraussetzung ist für das Einssein. Wir haben das gelesen ja in Vers 17. In Vers 17, da steht der Vers: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist ein Gebetsanliegen des Herrn Jesus für seine Jünger zu seinem himmlischen Vater, das sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, das kann von der Wichtigkeit her fast nicht überbetont werden. Wo der Herr bittet: Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Wir haben gesehen, dass man Heiligung, den Begriff, gerade so gut auch übersetzen kann: verändere sie, verwandle sie, weil der Mensch, auch wenn er von Neuem geboren wird, durch die Gnade Gottes, ist alles andere als in sich selber würdig, vor Gott zu treten, würdig oder fähig, miteinander, untereinander die Einheit, das Einssein zu praktizieren, weil noch das Fleisch an uns ist. Und wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, in Christus sind, dann sind wir in Christus geheiligt, in dem Sinn, von unserer Stellung her, vom neuen Leben in uns. Das neue Leben hat nichts mit uns zu tun, das ist alles einzig und ausschließlich von Gott. Das ist heiliges Leben. Und wir sind, wenn wir in Christus sind, ist er unsere Heiligung, so wie er auch unsere Weisheit ist, unsere Gerechtigkeit, unsere Erlösung. Aber trotzdem sind wir ja noch in unserer Persönlichkeit, in unserem Leben, fleischlichen Leben, im leiblichen Leben. Und da merken wir alle, wie schnell, dass wir wieder in einem Verhalten sind, das der Heiligkeit, das dem Leben aus Christus völlig entgegensteht. Und darum ist dieses Gebetsanliegen so wichtig, dass Gott, der Vater, uns bearbeitet, uns verändert, uns erzieht, damit wir schlussendlich, wie die Bibel das sagt, auch wenn wir das fast nicht glauben können, zu vollendeter Heiligkeit gelangen. Das Ziel der Heiligung ist immer die Heiligkeit, die vollendete Heiligkeit. Das ist ein Ziel für jeden Gläubigen individuell und es ist ein Ziel für die Gemeinde, damit wir zur vollkommenen Mannesgröße in Christus gelangen, wie das der Epheserbrief sagt. Und das ist unmöglich irgendwie über Nacht durch einen göttlichen, übernatürlichen Einfluss einfach so, sondern das ist ein schrittweises Verändertwerden, Umgestaltetwerden durch den Geist Gottes, durch die Schrift, durch das Wort Gottes, durch die Umstände, durch die Erziehung des himmlischen Vaters, durch sein Arbeiten an uns. Und das ist auch drum so wichtig, weil dieses Anliegen des Einsseins, das ist unmöglich zu realisieren. Wir können nicht eins sein, wenn wir alle, jeder einzelne von uns, nicht uns verändern lässt von Christus und vom himmlischen Vater, durch seine Kraft, dass wir verändert werden dürfen und wir wissen, was das Ziel ist einer Veränderung. Man hat ja immer eine Richtung, wenn man etwas ändern will, hat man ein Ziel, auf das möchten wir hinarbeiten und so möchten wir, dort möchten wir ankommen. Und das ist ganz klar das Wesen Jesu Christi. Das ist das Ziel der Veränderung, in die wir verwandelt werden sollen. Galater 5, 22 spricht davon, wenn wir dort lesen über die Frucht des Geistes, dann ist das nichts anderes als das Wesen Jesu, das dort aufgezählt wird. Oder der erste Teil im 1. Korinther 13, nichts anderes als das Wesen Jesu. Und wer von uns könnte sagen, da bin ich schon, ich kann mich hinsetzen und es ist alles gut, das ist ganz sicher nicht so. Wir haben alle dringend die Veränderung nötig. Und gleichzeitig, je mehr wir uns verändern lassen, umso mehr kann auch das Einssein Realität werden. Jetzt möchten wir eben diesem Einssein weiter auf die Spur kommen. Wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, wie interessant das Thema ist, weil wir haben so viele Erfahrungen in unserem Leben. Wir haben viel mehr Erfahrungen, dass Einheit eigentlich oft fast eine Utopie ist. Es ist oft so weit weg in dem, was wir erleben. Menschen können so lange eins sein, wie sie in irgendetwas die gleiche Meinung haben, die gleichen Interessen und so weiter. Da kann man erstaunlich stark eins werden. Aber wenn ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und auf ein Ziel hinarbeiten und sich näher kommen im Alltagsleben, ihre Schattenseiten kennen, dann kommt sehr oft, sehr rasch der Punkt, wo sich die Menschen verstreiten, wo sie sich gegenseitig übereinander erheben, den anderen klein machen in den eigenen Augen, sich selber groß machen, all diese Mechanismen. Einheit ist etwas vom umstrittensten überhaupt im menschlichen Zusammenleben. Echte Einheit. Und die Gemeinde soll ein Vorbild sein für die Welt in dieser Beziehung, dass wir eins sind, so unterschiedlich wie wir sind. Und die Schrift sagt sogar, es wird das Zeichen sein für die Welt, dass die Gläubigen echt sind, dass die Gemeinde echt ist, dass Liebe unter den Geschwistern, echte Liebe herrscht und damit auch Einheit, Einssein. Das ist das Thema, was der Herr dann auch in den Versen 20 bis 23 noch weiter betonen wird. Wir wollen heute den ersten Block, wo er dafür bittet, anschauen oder damit beginnen, Vers 11 bis 13. Ich lese die Verse. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Wenn der Herr Jesus hier sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, dann wissen wir, wie er das gemeint hat. Man kann da sicher zum Verständnis einfügen, ich bin schon bald nicht mehr in der Welt. Natürlich war er in diesem Moment noch in der Welt. Aber wir sehen, ich interpretiere das auch so, dass er das einfach so sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, dass er, wie sehr er schon an all die nachfolgenden Generationen von Gläubigen denkt und weiß, schon sehr bald bin ich nicht mehr in der Welt. Und die die Gläubigen werden nicht so wie die Jünger, die einfach gewöhnt sind, der Herr ist einfach da, hörbar, berührbar, sichtbar. Sie werden nicht sehen, sondern sie werden glauben. Und das könnte ein Grund sein, dass er das so selbstverständlich sagt, ich bin nicht mehr in der Welt. Gemeint ist, schon bald nicht mehr. Das unterstützt die nachfolgende Aussage, diese aber sind in der Welt. Er wird schon bald persönlich, physisch nicht mehr anwesend sein. Aber die Jünger sind in der Welt. Wir sind in der Welt. Aber wir sind nicht von der Welt. Das sagt er etwas weiter unten in Vers 15. Oder in Vers 16. Sie sind nicht von der Welt. Gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das behandelt er auch im Kapitel 15, zwei Kapitel weiter vorne, wo er darüber spricht. Vielleicht lesen wir diesen Vers 19. 15, Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Beachten wir, dass er nicht sagt, dass er uns aus der Welt herausgeholt hat. Er sagt ja auch, ich bitte dich, Vater, nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst in der Welt. Aber er hat uns aus der Welt heraus erwählt, weil wir waren alle von dieser Welt. Wir waren von der Welt. Damit ist gemeint, wir waren Kinder dieser Welt, Kinder der Philosophie dieser Welt, Kinder schlussendlich des Fürsten dieser Welt. Die Welt war in uns drin, sie war das beherrschende Prinzip in uns. Das Denken, das Trachten, die Philosophie der sündigen, verdorbenen Welt war in uns drin. Und er hat uns aus der Welt heraus erwählt. Erwählt von ihm für ein ganz anderes Leben. Aber das bedingt, dass wir aus der Welt in diesem Sinn herausgenommen werden, dass wir etwas anderes in uns drin wollen, als die Welt, die vorher das alles beherrschende Prinzip war. Der Herr sagt also, diese aber sind in der Welt. Und wir sind physisch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, von unserem Innen her. Petrus drückt das mehrfach dann so aus, dass er sagt, wir sind Gäste auf dieser Erde. Als Gläubige sind wir Fremdlinge auf dieser Erde. Im System dieser Welt sind wir ohne Bürgerrecht. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wie können wir uns freuen darüber, dass wir unser Bürgerrecht nicht in dieser Welt haben? Man muss nur einmal in dieser Beziehung die Offenbarung lesen und realisieren, wie oft das dort das ist ein stehender Ausdruck, diejenigen, die auf der Erde wohnen, die wirklich von dieser Welt sind, was mit diesen Menschen sein wird, das ist ja wirklich erschreckend, wenn der Zorn Gottes über diese Welt kommt, über diese, die von dieser Welt sind und auf dieser Welt, in dieser Erde wohnen, die ihr Bürgerrecht hier haben. Wir sind Gäste, Fremdlinge in einer feindlichen Umgebung. Das heißt, wir leben hier, wir sind Fremdlinge, wir haben kein Bürgerrecht, wir haben grundsätzlich keine Rechte in dieser Welt und die Umgebung, in der wir sind, ist uns feindlich. gesinnt. Auch das hat er gesagt in Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so seid nicht erstaunt, denn ihr seid nicht von der Welt, sie hat auch mich gehasst. Das ist die Realität unseres Lebens. Paulus drückt es auch sehr treffend aus in Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen. Das ist ja so ein Ausdruck, den Paulus viel braucht. Er spricht viel vom Rühmen. Und ich habe erst kürzlich realisiert, warum das eigentlich so ist. Weil Paulus sehr wohl wusste um diese tiefe Verankerung in uns, von dieser Tatsache der Ruhmsucht. Drum spricht er immer wieder vom Ich rühme mich nicht. Weil das ist ein wesentliches Merkmal der Philosophie dieser Welt, der Menschen dieser Welt. Sich selbst rühmen. Ruhmsucht, danach süchtig sein, dass man verehrt, geehrt und gerühmt wird. Und darum sagt er das immer wieder, es sei ferne von mir, mich zu rühmen, außer darin, dass ich ein Knecht Christi bin, oder wie er es hier ausdrückt, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Über dieses Kreuz will er sich rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist auch eine sehr bezeichnende Formulierung, weil wir wissen, im 1. Korintherbrief, da zählt er auf, dass die Weisheit Gottes Torheit ist vor dieser Welt. Und was weise ist vor dieser Welt, ist Torheit bei Gott. Und die Griechen, die wollen Weisheit sehen, die wollen hohe Dinge, Weisheit. Und die Juden, die wollen Zeichen sehen, Manifestationen, Zeichen und Wunder. Alles hohe Dinge. Warum? Wegen der Ruhmsucht. Der Mensch will sich rühmen. Ob es jetzt nach der griechischen Philosophie oder nach der jüdischen Philosophie, spielt gar keine Rolle. Und dem gegenüber sagt Paulus im 1. Korinther 1, ich aber predige Christus, den Gekreuzigten. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Und betont immer wieder den Kreuzigten. Wir könnten sagen, Christus ist doch auferstanden. Nein, es geht Paulus genau darum. Das, was für die Griechen und für die Juden zum Spotten ist. Sie fragen sich gegenseitig, ja, was habt ihr so zu bieten in eurer Philosophie? Was habt ihr für hohe Dinge bei euch? Für hohe Weisheiten? Und dann kommen die Christen und sagen, unsere Weisheit, unser Zentrum ist Christus. Ja, was hat er erreicht? Er ist am Kreuz geendet. Puh, was für ein Spott! Die Helden der Griechen, die Helden der Juden, das waren respektable Menschen. Und das Zentrum der Christen ist Christus am Kreuz geendet. Ja, hat er wenigstens die Welt revolutioniert? Wie viele Anhänger hatte er denn bei seinem Tod? Eine Handvoll. Verstehen wir das? Der Spott dieser Welt. Und darum geht es Christus hier, geht es Paulus hier. Ich rühme mich, ich habe keinen Grund zum Rühmen, außer des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Das stellt so gut unsere Stellung dar in dieser Welt. Und dieser Tatsache, wenn der Herr Jesus das vor dem Vater ausbreitet, ich bin schon bald nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Unter diesen Voraussetzungen, als Fremdlinge in einer feindlichen Umgebung, und das ist nicht das Einzige, zusätzlich sind wir als Gläubige noch in unserem irdischen Leib, in unserem Sündenleib. Das heißt, solange wir auf dieser Erde sind, ist die Sünde noch in uns drin. Nicht nur von außen sind wir umgeben von einer feindlichen Umgebung, auch in uns drin ist noch die Sünde, das alte Wesen, aktiv. Und damit Feindschaft schlussendlich gegen das neue geistliche Leben, nicht nur von außen, sondern auch in uns drin. Wie Paulus auch im Galaterbrief sagt, der Geist widerstrebt dem Fleisch und das Fleisch widerstrebt dem Geist, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Verstehen wir, wie ernst es dem Herrn Jesus mit diesem Gebet ist? Er hat das alles realisiert, wie das für die Gläubigen sein wird. Wenn er nicht mehr da ist, sie sehen ihn nicht mehr, sie glauben, sie können sich nur in Anführungsstrichen auf das Wort Gottes verlassen. Sie glauben, sie sehen nichts und sie sind in einer feindlichen Umgebung und die Sünde ist auch noch in ihnen drin. Da verstehen wir sein Gebet, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Bewahre sie in deinem Namen. Wir brauchen tatsächlich diese göttliche Bewahrung. Aber sie ist da. Gott bringt es fertig, Menschen wie uns durchzubringen bis ans Ziel. Das ist wirklich ein sehr großes Wunder. Und wir können uns auch nicht, wir haben keinen Grund, uns zu rühmen über unser neues Leben. Das tut ja Paulus auch nicht auf diese Weise. Er rühmt sich nicht darin, wie geistlich er ist, wie sehr Gott ihn schon verändern konnte, wie sehr verwandelt er schon wurde und so weiter. Sondern er sagt sogar, ich halte mich nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, ich jage ihm aber nach. Das heißt, auch unser geistliches, unser neues Leben ist in dieser Welt überhaupt kein Aushängeschild, dass wir uns vor dieser Welt rühmen könnten darin. Wenn wir vielleicht Kolosse 3, die 1 bis 4 lesen, diese bekannten Verse, die sind auch so wichtig in diesem Zusammenhang. Kolosse 3, Verse, die ersten Verse dort. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben, das neue Leben aus Jesus, das ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und da können wir ganz sicher sein, dann wird die Welt wahrnehmen, wer die Kinder Gottes sind. Was Gott gemacht hat aus Menschen, wie er Menschen verwandeln konnte. wie der Leidensweg Christi Frucht getragen hat. Sie werden leuchten im Reiche ihres Vaters, sagt Daniel, zum Beispiel im Alten Testament schon. Oder Paulus sagt, wenn die Gläubigen dann zusammen mit Christus zurückkommen auf diese Erde, dann werden die Menschen erstaunen, was sie sehen. Und hier wird beschrieben, dass das jetzt noch nicht so weit ist. Jetzt sind wir noch verborgen, aber wir sind in Christus verborgen, mit Christus zusammen in Gott. Und unser Leben ist noch nicht offenbar geworden. Aber es wirkt sehr wohl aus dieser Verborgenheit in diese Welt hinein. Und wir sollen Werkzeuge sein für Gott, wie Paulus den Römern schreibt, dass wir jetzt unsere Glieder, so wie wir früher zur Ungerechtigkeit sie zur Verfügung gestellt haben, Gott zur Verfügung stellen. Zum Dienste als Knechte, als Sklaven Gottes zur Gerechtigkeit. Wir sollen uns brauchen lassen von ihm, wir sollen uns verändern lassen und so in unserer Umgebung wirken, ein Zeugnis sein. Philipper 2,15 drückt das so deutlich aus. Vers 14 noch dazu: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Der Herr möchte, dass er uns brauchen kann als Lichter in dieser Welt. Und er möchte, dass wir uns brauchen lassen, die Werke, die er vorbereitet hat, zu tun. Wie wir das auch in Galater lesen, nicht nur im Epheserbrief, dass wir jede Gelegenheit doch ausnützen sollen, Gutes zu tun, am allermeisten an den Hausgenossen des Glaubens. Steht am Ende von Galater 6. Das ist also die Ausgangslage von einem jeden von uns. Wir stehen in dieser uns feindlich gesinnten Welt. Wir haben auch noch unsere Sündennatur, aber wir haben das neue Leben Jesu in uns. Und Gott, unseren Vater, der uns bewahrt, der uns bearbeitet, der uns erzieht. Und so stellt er diese dringliche Bitte, ich finde es auch bezeichnend, wie er Gott hier anspricht, als heiliger Vater. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, im Johannes 17,11. Die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ich habe nur daran denken müssen, wie der Herr davor warnt, dass wir einander nicht so nennen sollen, dass wir auch nicht von einander als Vater ansprechen sollen im geistlichen Sinn. Aber er spricht hier Gott, seinen Vater, an als heiliger Vater, bewahre sie. Das Wort bewahren wollen wir kurz anschauen. Das Tereo, es gibt auch verschiedene griechische Ausdrücke dafür, aber sehr oft wird dieses Tereo gebraucht. Englisch kann das übersetzt werden mit hold, keep, observe, preserve, reserve, watch, wachen, bewachen. Und es kann, hat sehr oft eben auch die Bedeutung von bewahren im Sinn von zusammenhalten. Zusammenhalten. Wir könnten also auch sagen, Heiliger Vater, halte sie zusammen in deinem Namen. Oder hüte, bewache sie. Und so merken wir, dass diese Bewahrung der Gläubigen umgesetzt wird oder Realität wird durch Gott im Namen und durch den Namen Gottes. Bewahre sie, halte sie zusammen in deinem Namen. Also durch den Namen Gottes, und da ist ja immer eigentlich das Wesen gemeint, durch das Wesen Gottes wird diese Bewahrung, dieses Zusammenhalten umgesetzt. Das ist mal ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, sie wird Realität, die Bewahrung, weil wir von Gott selber zusammengehalten werden. Ein gutes Bild dafür ist die Schafherde. Sehr passend auch für die Gläubigen, für die Gemeinde. Wir sind seine Herde und der Hirte hält die Herde zusammen. Er bewahrt sie auch damit. Und der dritte Punkt, wie die Bewahrung der Gläubigen, die, um die der Herr hier bittet, seinen Vater, wie die Realität wird, ist durch das Einssein. Die Bewahrung kommt also auch durch die Einheit. Oder anders ausgedrückt, das Einssein bedeutet Bewahrung, bewahrt werden. So können wir diese drei wichtigen Punkte aus diesem Vers herauslesen. Wir werden bewahrt durch den Namen Gottes, durch das Wesen Gottes. Wir werden zusammengehalten von Gott selber, vom Vater. Christus hat ihn darum gebeten. Und wir können ganz sicher sein, dass Gott das Gebet erhört und auch umsetzt. Und wir werden bewahrt durch das Einssein. Vielleicht ist es etwas schwierig zu realisieren, wie wichtig auch der Punkt ist, dass wir durch den Namen oder im Namen Gottes bewahrt werden. Aber vielleicht lesen wir da diese zwei Stellen aus Offenbarung. Zuerst Offenbarung 22. Offenbarung 22, Vers 3 und 4. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen. Wenn wir denken, dass Mose sein Angesicht nicht sehen durfte, nicht sehen konnte. Seine Knechte werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das deutet etwas an, wie wichtig der Name Gottes für uns Gläubige ist. Jetzt schon. Wir sind im Namen Gottes, durch den Namen Gottes bewahrt. Durch das neue Leben in uns haben wir diese Prägung des Wesens Gottes in uns. Das ist ein großes Geschenk. Oder auch aus den Sendschreiben in Offenbarung 3, Vers 12. Aus dem für mich eindrücklichsten Sendschreiben überhaupt an Philadelphia, Vers 12. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese drei Namen, die hier erwähnt werden, der Name Gottes, der Name des neuen Jerusalem, der neue Namen Christi, das sind nicht drei verschiedene Namen. Die haben eine enge Beziehung untereinander. Wir können diese Beziehung jetzt noch nicht ganz verstehen und überblicken. Aber ich bin mir sicher, dass sie ganz eng verknüpft sind. Es ist eigentlich jedes davon ein weiterer Aspekt davon. Und ich finde es interessant, dass drei Namen aufgezählt wird, die auf uns geschrieben werden sollen. Christus sagt auch von seinem Namen, dass ihn niemand kennt, in Offenbarung 19. Und dann aber doch wieder wird er genannt, auf seine Hüfte geschrieben. Also, ich kann das nicht voll erfassen und erklären, aber ich merke einfach, wie wichtig dieser Aspekt ist, des Namen Gottes in den Gläubigen, auf den Gläubigen, durch die Gott uns bewahrt. Und es hat etwas zu tun mit dieser Einheit, die den Menschen so fern liegt, die nur Gott allein bewirken kann. Dass der Name Gottes in uns hineingeprägt ist. Und dann auch der dritte Punkt hier von diesen drei Punkten, die Bewahrung durch das Einssein. Auch das war mir eigentlich ganz neu wieder, dieser Gedanke, dass die Einheit, das Einssein Bewahrung bedeutet und dass die göttliche Bewahrung zum Einssein führt. Und das ist wirklich sehr erstaunlich. So wie der Vater und der Sohn eins sind. Damit sie eins seien, gleich wie wir. Bewahre sie, damit sie eins seien. Wir können diese Einheit unmöglich bewerkstelligen. Sie kommt durch die Bewahrung Gottes. Sie kommt durch den Namen Gottes. Durch ihn selber. Und sie führt zur Einheit. Und die Einheit in sich bedeutet wiederum Bewahrung. Von den Gläubigen, deren Situation wir vorher geschildert haben. In einer feindlichen Welt, in einer Umgebung, die allem göttlichen Feind ist, mit dieser Umgebung teilweise sogar in uns drin. Und da drin ist es möglich, dass Gott uns bewahrt und es führt dazu, dass die Gemeinde eins sein soll. Das sind wirklich sehr tiefe Gedanken, die der Herr Jesus hier uns durch dieses Gebet weitergibt. Und es zeigt uns einfach, dass dieses Einssein tatsächlich einfach grundlegend wichtig ist für unsere Bewahrung, für unseren Schutz in dieser Welt. Eben das Bild von der Schafherde. Wie wichtig ist der Schutz der Herde, dass sie bewahrt sind vom Hirten. Schafe sind völlig wehrlos in sich als Tiere gegenüber Bären oder Löwen oder Wölfen, völlig schutzlos. Sie haben keine eigene Strategie, um sich zu wehren. Sie können noch so zusammenstehen, aber wenn sie nicht einen Hirten haben, wenn sie nicht Bewahrung haben von etwas, das außerhalb von ihnen liegt, haben sie keine Chance. Genauso haben wir keine Chance gegen den Wolf aller Wölfe, den Feind Gottes. Und wir sind ganz auf den Schutz unseres Herrn angewiesen und eben auf das Eins gemacht werden von ihm. Und so ist es möglich, dass wir als Fremdlinge ans Ziel kommen in die himmlische Heimat. Ist auch interessant der Gedanke, dass Gott Menschen errettet als Individuen. Jeder einzelne Mensch muss von Gott errettet werden. Es gibt keine Rettung im Kollektiv. Selbst einmal bei Israel, wenn es errettet wird, wenn es sich bekehrt und die nationale Wiedergeburt erlebt, bin ich mir sicher, dass jeder individuell einzeln vor Gott Buße tun wird und so errettet werden wird. Gott errettet nur Individuen, einzelne Menschen. Aber er bewahrt sie vornehmlich als Kollektiv. Natürlich gibt es immer Ausnahmen von Menschen, die praktisch auf weiter Flur ganz alleine sind und zum Glauben kommen, ihren Glauben auch leben. Aber das sind sehr große Ausnahmen. Gott hat die Gemeinde eingesetzt, und er bewahrt auch auf diese Weise im Kollektiv. Und die Bewahrung kommt zustande durch das Einssein der Gläubigen unter sich. Wir wollen bis hierher, wir haben noch einige Fragen dann zu klären. Wie ist denn das auch geschichtlich gegangen? Wie wurde das umgesetzt? Was gab es für Gefahren, für Hürden für die Einheit? Oder gibt es? Es gibt einen Haufen von Feinden gegen die Einheit. Und doch gibt es keinen Feind, der stärker wäre als Gott. Und die Bitte geht an den Heiligen Vater, uns zu bewahren, damit wir eins seien, gleich wie wir. Also Einheit ist möglich. Einheit ist möglich. Aber es ist sehr, sehr angefochten. Und der Feind weiß, dass das schwierigste Thema ist. Und er wird genau dahin seine Strategie lenken.